Ich habe ja nie gedacht, dass ich Mutter werde, weil es geheissen hat, Frau Erischik, ihr könnt kein Kind bekommen. Oder? Jetzt mit die 30 so geheissen. Für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe mit dem nicht mehr gerechnet. Also habe ich alles aufs Baby-Restaurant gesetzt, Ellenbell. Dann bin ich aber doch schwanger geworden aus dem Nichts, fast 40. Und dann habe ich gemerkt, oh, mein Körper will wie nicht. Ich habe während der Schwangerschaft Blutungen bekommen, habe plötzlich nicht mehr ins Restaurant gehen und dachte, hey, was will mir mein Körper sagen? Der hat doch jetzt super Fieber immer zusammengehabt alles, oder? Der hat geschuftet gemacht, hier. Ich habe keine Grenzen gekannt. Und plötzlich habe ich Grenzen gesetzt über, mit diesen Blutungen.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Mara hat mir gerade gesagt, sie hat jetzt, wir sind vorher zusammen zu Mittagessen, sie hat die Hosenknöpfe ein bisschen aufgetan.
Ja.
Ich sage ja immer, das Leben ist zu kurz für unfreundliche Hosen. Also, wenn ihr uns da aussen zuhört und merkt während dem Zuhören, dass ihr so eine von diesen Hosen habt, wo euch so reindrückt und ihr eigentlich müsst den Bauch einziehen oder wo, wenn wir es abziehen, so Druckstellen hinterlässt, dann ist die Zeit, die unfreundliche Hose in den Kübel zu rühren und eine freundliche Hose oder sogar mehrere zu posten.
Und manchmal ist sie ja dann, mein Bauch funktioniert ja so, dass er manchmal, weil ich habe ein Problem mit meinem Mikrofon, ihr seht es nicht, aber es rutscht immer davon.
Aha. Aber, dann musst du hin, schau mal, das Kabel musst du noch mal ein bisschen richten, Mara. Und ich helfe dir, schau, da.
Wir sind ja live dabei bei unserem Podcast. Jetzt haben wir,
jetzt haben wir das gut, wir haben wieder die wunderschöne Stimmungs- Kerzen, die LED-Kerzen, die ich immer noch nicht verstehe, aber sie versucht, sie gibt alles.
Genau, und meine Hose, mein Bauch ist eben manchmal grösser und manchmal kleiner. Und darum eben lade ich auch alle dazu ein, die ihre Hose nicht gerade wegrühren, einfach Knöpfe aufmachen. Oder was ich im Fall auch mache, bei Strumpfhosen, auf der Seite einschneiden. Weißt du, so reinschneiden, dass sie nicht so eng sind.
Und bei den Hosen könnt ihr auch so ein Gümmeli an einen Knopf und dann wird sie einfach ein bisschen weiter. Und wir sind heute, und ich sage gerade, wir tun auch ein bisschen so, wir sind noch nicht ganz Ende Jahr, aber wenn die Folge rauskommt, dann ist es wirklich ganz Ende Jahr, dann ist das 2025 vorbei. Mhm. Und ich habe ja etwas an mir, dass ich ja ein bisschen, ich bin, glaube schon ein bisschen auch eine Symbolikerin. Auch wenn ich es gerne ein bisschen weniger wäre. Aber es macht schon etwas mit mir, das Jahresende.
Was?
Dass ich so zurückschaue.
Und wie schaust du zurück?
So ein bisschen sentimental. Also es hat dann immer so ein bisschen etwas. Also geben mir nicht noch Rotwein dazu. Es kommt nicht gut.
Und Zimt und Räucherstäbchen.
Ich schaue zurück auf ein wahnsinnig bewegtes Jahr. Und gleichzeitig denke ich dann ja gut, die anderen Jahre sind auch bewegt gewesen, mein Leben ist bewegt. Es hat immer eine Gleichzeitigkeit drin von wahnsinnig vielem, wo ich sehr, sehr dankbar bin, wo unglaublich schön ist und mir ganz viel Freude macht, mein Herz füllt. Und dann hat es auch immer, auch in diesem Jahr, Schwieriges drin gehabt, Schmerzhaftes, Trauriges, Herausforderndes. So das volle Leben halt.
Mega.
Was ist dein Gefühl, wenn du zurückschaust, Mara?
Hey, bei mir ist einfach jedes Jahr, also Ende Jahr, das Gefühl von Kopf, ist das schnell gegangen. So, irgendwie, wie sind jetzt einfach die 12 Monate so schnell vorbeigegangen? Aber andererseits eben teile ich auch mega fest das, was du gesagt hast, eben das Gleichzeitige. Und ich glaube, ich bin auch ein Mensch einfach von Ritual, wenn ich sie irgendwo unterbringe in diesen schnellen Monaten. Und ich glaube, Ende Jahr und ich habe mich oft mich so ein bisschen an dem festheben, was gut war. Also, ich habe mir jetzt zum Beispiel vorher 4 Orte aufgeschrieben, wo ich das Jahr durfte besuchen und wo ich mega positiv empfinde, sodass ich das durfte. Weil ich konnte ja nie reisen, da so jung Mutter geworden und die das Geld nicht hatte und die Möglichkeit, und irgendwie zu können, einfach ab und zu in eine Stadt gehen.
Wir sind zusammen in Valencia.
Wir sind zusammen in Valencia.
Schön gewesen.
Und wir waren auch in Marseille zusammen. Und ich durfte auch noch auf Kroatien und auf Berlin. Und es ist, mir gibt das extrem viel. Und ich glaube, das ist das, was bei mir Ende Jahr manchmal so passiert. So, okay, es ist sehr streng gewesen, es ist mega schnell gegangen. Es wird wahrscheinlich nur begrenzt besser. Aber das und das und das hat mir mega viel gegeben.
Und wir sind auch live auf der Bühne gewesen. Und auf dieser Bühne ist live von der Gül schon ein Name gefallen, nämlich von einer Frau, wo sie sagt, und das hat sie damals auch, ist übrigens eine Folge, die sich lohnt zum Nachhören, die Folge, die wir aufgenommen haben mit der Gül schon, wo sie sagt, hey, ohne diese Frau wäre mein Weg ganz anders verlaufen. Und wir haben diese Frau heute da. Herzlich willkommen, Elif.
Hallo, Elif. Hallo zusammen, ich freue mich auch da zu sein.
Und mir erst. Elif, ich kenne dich noch nicht so lange. Ich glaube, ich habe zuerst Gül schon von dir gehört schwärmen und nachher dich kennengelernt. Und Elif ist ein Mensch, wo ich immer, wenn ich sie sehe, es einfach gut ist.
Ja, also vice versa. Also es ist so.
Es ist einfach wie gut.
Ja.
Und es fühlt sich auch so an, als ob ich irgendwie dich auch schon lange kenne und ich habe irgendwie so null das Gefühl, dass ich mich müsste irgendwie annähern oder sonst ist es einfach so völlig so, ja, so ist es und es ist gut.
Es ist schön zu hören, aber ich liebe es ja auch, wenn ich mit Menschen in eine Begegnung komme, wo alle so dürfen sein, wie sie sind. Und
das genau,
einfach
das ist
so
es.
Annehmen und hey, lass mich mal drauf ein. Ich habe keine Ahnung, wie diese Frau oder der Mann tickt, aber ich bin für alles offen und so gehe ich immer durchs Leben. Oder? Und es ist schön, dass das so ankommt. Also.
Ich finde das mega schön, auch den Übergang, den du jetzt vorher gemacht hast, Sarah, mit der Gülscha. Oder auch also die Verbindung irgendwie unter uns Frauen und auch innerhalb von dem Podcast. Und wirklich so schön bist du da jetzt zum Ende dieses Jahres. Und wir haben uns ja auch lustig kennengelernt, weil ich habe nämlich mit der Sarah eben den Podcast aufgenommen, mit der Gülscha und eben der Name Elif und ist gefallen. Und dann bin ich auf Bern an ein Essen und dann ist dort, irgendwann hast du dann gesagt, mein Name ist Elif und ich so, hä, was kommt mir bekannt vor? Und dann hast du irgendwie erzählt, was du machst. So, was? Ah, bist du die Elif?
Ja,
es
ja.
Ist so ein Zufall gewesen.
Voll.
Und nachher haben wir auch einen Podcast aufgenommen, bei dir.
Yeah.
Magst du schnell sagen, noch mal, wie der heisst, wie man die Podcast-Folge findet, die du machst?
Ja, der Podcast heisst «Face it and embrace it» und es geht genau in die Richtung. Mm-hmm. Dass wir einfach Sachen anschauen, wie sie sind und sie dann nicht irgendwie wegdrängen, verdammen oder irgendwie verteufeln, sondern dass wir wirklich sagen, hey, ich face etwas und ich embrace das auch. Also ich umarme das auch. Also egal, was mir zugestoßen ist im Leben oder in welcher Situation ich drin stecke, das interessiert mich. Und das möchte ich eben auch von meinen Gästinnen und Gästen, wenn ich genau über das reden, eben echt, authentisch, hey, was ist bei dir los und was umtreibt dich gerade?
Ja, und das war so spürbar gewesen, auch mit dir in dem Podcast damals, eben das Interesse auch am Gegenüber und der Raum, wo du dann gibst, den Personen auch von sich zu erzählen. Und eben, wir sagen ja auch immer, Menschen sind wie Wundertüten und das ist so spannend, wenn sie aufmachen, was dann alles kommt. Damit man aber auch weiss, wer du bist, jetzt die, die noch nicht wissen, wer du bist, anders als Sarah und ich, die dich haben dürfen schon kennenlernen, würde ich, so wie ich gefunden habe, im Netz dich vorstellen. Und du tust bitte ergänzen.
Ja,
oder
gerade spannend.
Unterbrechen, wenn etwas
oder dazu erfinden.
Oder dazu, genau, das haben wir auch schon gesagt. Genau. Also du bist... Also dein Name ist Elif Erişik, habe ich gelernt. Spricht man es richtig aus?
Genau.
Habe ich es richtig ausgesprochen? Oder?
Ja, also ich habe als Kind immer, immer Erisig gesagt, weil es einfach einfacher ist auch zum Buchstabieren. Mhm. So. Aber eigentlich heisst es Erisig. Und mein Vater ist ja dankbar, wenn ich das, also er lebt nicht mehr, aber er wäre dankbar, wenn ich das wirklich weiterhin so aussprechen würde. So.
Okay, dann machen wir das. Du bist Unternehmerin, Mental- und Life-Coach und Gründerin von Cosmos Creator. Wir kommen dann nachher noch dazu, was du in diesen Bereich alles machst. Du bist Co-Founder vom veganen Restaurant Ellen Bell in Zürich, wo es jetzt nicht mehr gibt. Aber ich mag mich sehr gut daran erinnern. Das war im Ballet. Etwas wahnsinnig Neues in Zürich. Ich glaube, das ist auch etwas, was dich ausmacht, dass du ja, wie so neue Ideen umsetzt und nicht nur, eben nicht nur davon redest, sondern die dann auch umsetzt. Dann bist du beim also im Fernsehen tätig oder fürs für Viva, gell?
Ja, für vieles.
Für vieles.
Also, ja, ich habe in den 90er Jahren angefangen. Da hat es noch RTL Pro 7 Schweiz gegeben. Das war so ein kleines Feister, das es dann gab. Und das ist relativ schnell zugegangen. Und dann, mein grosser Traum war immer, ich wollte Musikfernsehen machen. Und dort bin ich dann gelandet, bei Viva. Und halt schon, das ist jetzt auch 25 Jahre her. Wahnsinn.
Eben, du hast 25 Jahre Medien- und Führungserfahrung. Ja. Das findet man über dich so im Netz.
SRF war auch dabei, Joyce war dabei. Ja, also alles, was Pioniergeist oder Pionier so das Feeling da war, das, was neu ist, was es noch nicht gegeben hat, das hat mich immer gereizt. Und das haben eigentlich alle meine Projekte gemeinsam.
Du bist dann aber weg vom Fernsehen, von den Medien. Und zwar hast du dann dich intensiv mit Coaching auseinandergesetzt, auch motiviert durch eigene gesundheitliche Probleme, Krisen, sage ich jetzt mal, werden wir sicher auch noch mehr erfahren. Und deine Coaching-Schwerpunkte sind Atemarbeit, also auch Breathwork, sagt man dem, Inner Voice und verschiedene andere Methoden. Und sehr viele kreative Menschen kommen auch zu dir, heisst es.
Ja. Ja, ich bin halt in diesem Umfeld, gell? Ich bin schon so lange irgendwie im Musik-, Filmbereich, kreative Menschen, Fernsehen. Und das ist halt mein Netzwerk. Und die kennen mich und die vertrauen mir und das eine gibt das andere. Und ich liebe sie auch. Es ist, ich sage ja, ich bin auch eine Künstlerin, eine Überlebenskünstlerin sozusagen.
Man sagt ja über dich, du bist eine sich neue Erfinderin. Jetzt habe ich vorhin gerade gedacht, auch eine neue Erfinderin. Nicht nur sich selber, sondern einfach auch immer wieder ganz viele Projekte, spannende Ideen.
Ja, und last but not least ist auch etwas, wo du offen darüber redest, ist über deine Geschichte. Also, dass deine Eltern in den 60er Jahren in die Schweiz gekommen sind und dass du also in einem sogenannten migrantischen Haushalt gross geworden bist, mit begrenzten finanziellen Mitteln.
Ja.
Und das auch dich sehr prägt, Hegi, in Sachen Geld und Leistung. Das ist, hast du zum Beispiel auch schon erzählt in Format oder auch hast du eine Veranstaltung gemacht in Kaufleuten, auch mit anderen Frauen mit migrantischer Geschichte.
Genau. Ich glaube, das ist etwas, was so viele Menschen da draussen betrifft. Also alles, ob sie einen Migrantenhintergrund haben oder nicht, aber es gehört zu der Schweizer Geschichte dazu, dass wir ein Parallelleben eigentlich geführt haben hier in der Schweiz. Und dass das sehr viele Auswirkungen gehabt hat. Und es hat auf mein Leben, also wirklich, es hat alles geprägt. Alles, das Leben, das ich da geführt habe, parallel zu dem, was ich von meinen Schweizer Gespöntli kennt habe. Oder? Und im Guten wie im Schlechten. Also es hat beides drin. Also meine ganze Kreativität beruht nur auf das, dass wir kein Geld gehabt haben. Also das war meine Source gewesen, wie ich irgendwie mit Fantasie und mit allem, was ich können habe, gewusst habe, wie ich etwas können verbessern, also aus Scheiße Gold machen sozusagen. Und das ist bis heute mein Ding. Also das ist, wenn eine schlechte Situation aufkommt oder wenn eine Ausgangslage nicht cool ist, dann finde ich so, hey, give it to me, ich kenne das. Oder? Das ist, ich kann aus dem etwas machen und es muss nicht schlecht sein, sondern im Gegenteil, ich kann richtig kreativ wüten. Also das ist mein Ding. Also
nimmst du uns dort noch ein bisschen mehr mit?
Sehr gerne.
Ist das etwas, wo du sagst, du hast es entwickelt? Oder ist das auch etwas, wo du hast als Modell lernen von deinen Eltern?
Ich würde sagen, es war eine Überlebensstrategie. Ich glaube, meinen Eltern war das sicher nicht bewusst. Man muss sich vorstellen, mein Vater war aus der Türkei, meine Mutter aus Kroatien. Die haben sich hier kennengelernt, haben die Sprache nicht voneinander können, haben ein Kuderwelsch-Deutsch geredet. Ich mit ihnen das auch, weil ich keine von diesen zwei Sprachen habe. Und das war so ein ganz ein eigener Kosmos. Also wirklich, ich habe mich in einem ganz anderen Kosmos wie bewegt. Und die haben auch geschafft, von morgen um 5 Uhr sind die in die Fabrik und dann sind sie am Abend um 5 Uhr wieder gekommen. Und in dieser Zeit bin ich und meine Schwester allein gewesen, praktisch. Und dann bist du einfach so wie so eine kleine Erwachsene gewesen und hast aber auch alle Freiheiten gehabt. Und denen war das nicht bewusst gewesen. Die haben mich am Abend nicht gefragt, oh Elif, was hast du alles gemacht, was ist passiert? Sondern das war so normal gewesen, gerade in den 70er, 80er Jahren, dass du einfach funktionierst. Als kleines Kind, zack, bumm, machst du den ganzen Haushalt und bist da für dich, schaust selber, wie du in der Schule zurechtkommst. Meine Mutter war zwar sehr streng, ich musste viel lernen. Nichtsdestotrotz ist aber die ganze Gefühlswelt oder hey, schau, das kannst du so machen oder schau, ich gebe dir das mit. Und das ist nicht gekommen, da hat es gar keine Zeit gegeben. Was ich aber immer hatte, ist von ihnen das komplette Vertrauen, hey, du kannst alles werden, was du willst sein. Also, und wir arbeiten für dich, dass du später ein besseres Leben hast. Und das verbindet uns Migrationskinder sowieso, hier ein besseres Leben zu haben. Und sie haben mich auch immer unterstützt. Also, die haben alles blind super gefunden, was ich gemacht habe. Und das ist natürlich schon ein wahnsinniger Push, auch wenn sie sonst nicht gross so rum waren. Also, keine Zeit hatten, keine Musse, sehr viel Stress hatten. Es gab viele Streitigkeiten. Ihr könnt euch vorstellen, du hast einen Muslim und eine ehemalige Katholikin. Das ist auch schon mal noch so impulsiv. Und da hat es vor allem alles gegeben, explosive Mischung. Viel Liebe, aber auch viel Schmerz, viel Traumata aus ihrer Heimat. Also das war einfach das komplette Päckchen. Und ich habe meine Überlebensstrategie gesucht. Und das hat sich dann relativ schnell für mich so gefunden. Und das habe ich nicht bewusst gemacht, dass ich einfach an allem, was draussen passiert ist, wahnsinnig Freude hatte. Alles. Es ist so wie, ich bin raus, komm, bin ich aus der Tür raus und habe gefunden, hey, die Welt gehört mir. Also, und dann, ja, ich mag mich noch erinnern, ich habe es auch schon mal erzählt, wenn jemand so einen tollen Sony Walkman hatte, weißt du, zu dieser Zeit.
Und, ich weiss noch, welchen, einen Gälen hat es
ja,
gegeben.
Sony so Walkman. Gut, so gut. Und natürlich haben wir uns das nicht leisten können. Wir haben ja von Herdöpfen und Öl gelebt, oder? Dass man das isst, die ganze Woche. Oder dass man ganz viele Kilometer läuft und man sich kein Busbillett kann, leisten kann. So. Wenn du so aufwachst, dann findest du einfach, okay, dann kommst halt du den ABM, den ABM Walkman über. Auch gut, der war rot, aber dann natürlich noch nicht so fancy ausgesehen. Und ich habe den besten Walkman daraus gemacht, den fancyste, kreativste. Nicht, weil ich noch besser sein als andere, sondern einfach gefunden habe, hey, mir macht das Spass, ich verschönere das Teil. Und alle wollten meinen Walkman.
Was hast du daraus? Kannst du das beschreiben?
Ja, weißt du, es hat ja dann, damals hat es ja auch schon so Kleberli-Sachen gegeben.
Ja, Fantasy-Sticker, Panini-Fantasy-Sticker.
Ja, alles. Und ich habe auch sehr viel schon angefangen mit so Schriftenmalerei. Ich habe das geliebt, oder? Das ist mein Ding. Und habe das nachher, es ist ja auch, heute, man sagt, auch so ein Hippie-Teil gewesen. I don't know, aber es hat mega gut ausgesehen. Oder auch, weißt du, bei den Bändeln, da hat es noch irgendwie Zettel dran gehabt und Glitzer und dieses und jenes. Und niemand hatte so einen Walkman. Oder? Und so habe ich eigentlich alles gemacht. So bin ich alles angegangen. Du kannst mit wenig Geld kannst du viel machen. Ellen Bell war also ein Beispiel. Kein Geld gehabt, nichts. Aber wir haben aus dem eine Oase geschaffen. Einfach aus Fantasie.
Mhm. Und es war wirklich eine Oase.
Ja.
Also, ich mache Liebe wirklich drin, so oder? Viel Liebe drin.
Ja. Und dann sieht man die Liebe im Detail oder die Liebe in den Storys, die drin versteckt sind, die man vielleicht gar nicht mal kennt.
Mhm.
Aber ich hätte über jede Lampe etwas erzählen. Also, das ist so.
Was ihr jetzt leider nicht gehört, und möchte ich schnell beschreiben, wenn Elif über das redet, wie sie aus Scheiße Gold macht, wie sie in dem, wo im Aussen ist, unglaublich viel Freude findet, dann machen ihre Augen bling bling. Die leuchten. Und ich sage ja immer wieder, geh dort hin, wo die Augen leuchten. So, wenn ich mir ein Ziel würde definieren von meiner Aufgabe als Mutter, dann wäre es gewesen, zwei Kinder grossziehen, die auch im Erwachsenenalter die Augen leuchten.
Ah, das ist schön gesagt. Ja.
Und die elf ihre Augen, die funkeln richtig fest. Und da drin ist ja eine wahnsinnige Freude, wo man aber auch, wenn man dir so jetzt folgen darf, und ich kenne, ich war lange mit einem Mann verheiratet, mit einer kleinen ähnlichen Geschichte. Also ich kenne auch Traumas, die damit verbunden sind, und auch den Schmerz. Mm. Und gleichzeitig eben auch die andere Seite. Und mir, also ich habe das jetzt auch im Einstieg gesagt, oder? So die Gleichzeitigkeit. Ja. Und dass eben auch im tiefen Schmerz etwas steckt, wo etwas entfachen kann. Und du hast vorhin gesagt, eben embrace it. Also, nimm's, also umarm es sogar oder nimm es an. Magst du uns ein bisschen dort mitnehmen, was ich nehme an, es war auch ein Prozess gewesen, dass du heute das so machst, wie du machst? Also, ja. Oder ist das etwas, was du mit 20 gleich gut hast können?
Also ich habe mit 20 gleich gut können auf meine Intuition hören wie heute. Also das
hast du auch gleich vertraut in dem
Fall? Ich habe mir immer meine Intuition immer vertraut. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ich habe auch ich habe immer auf mich gehört, aber ich habe auch nicht gehört, wo meine Grenzen sind. Die habe ich nicht gekannt. Weil es hat keine Grenzen gegeben. Also bin ich über meine Grenzen raus. Ich habe viel zu viel gemacht. Ich habe viel, also viel zu viel. Heute würde ich das anders machen, aber damals hat es gepasst, oder? Aber ich bin immer im Überlebensmodus gewesen. Ich bin immer dort gewesen, wo ich gefunden habe, hey, jetzt machen wir etwas, komm, los, zieh immer los und gehen wir in die Tiefe. Und das alles habe ich auch schon mit 20 gemacht, aber ich habe nicht gewusst, was der Preis manchmal ist. Ich habe bis 35 gedacht, ich bin gesund. Hey, ich bin so bei mir. Ich habe das Leben im Griff. Ich habe einfach, mir ist das gar nicht in den Sinn gekommen, dass ich mal in eine Therapie müsste gehen. Never ever habe ich das gedacht. Ich dachte, alle anderen, denen, die ich allen helfe, beistehen, sie begleiten, für das bin ich da. Aber dass ich selber eigentlich eine schwierige Kindheit hatte, auf eine Art, das habe ich nicht gesehen. Oder dass so viel Schmerz da war. Oder warum meine Mutter so war und mein Vater. Oder? Also das, die waren ja so kriegstraumatisiert. Also vor allem meine Mutter. Das hat alles Nachwirkungen gehabt. Auch auf uns, auf die Erziehung mit uns. Und ich habe alles als normal angeschaut. Oder? Das macht ja jeder. Du wachst nicht mehr auf, bist in einem Konstrukt und denkst, ja, das ist so. Das ist bei allen so. Und erst ab so 35, 40 und spätestens, als ich selber Mutter wurde, habe ich gemerkt, nein, das war nicht normal. Da ist so viel Verantwortung auf uns draufgesetzt worden. Wir mussten so viel Schmerz ausgleichen. Und ich habe gerade vorhin einen Podcast gehört, wo es um «The Parentified Kid» geht. Also das Kind, das die Erwachsenenrolle übernehmen muss. Und ich konnte fast brüllen im Tram jetzt, weil ich gemerkt habe, das bin ja wieder ich. Ich kenne die Ausdrücke alle, oder? Aber manchmal wird so eins zu eins wie gespiegelt zu bekommen, es war nicht alles okay gewesen. Und so liebevoll und toll meine Eltern waren, es war auch hart gewesen. Es war schmerzvoll gewesen. Sie haben ihre Probleme gehabt. Sie hatten richtige Probleme gehabt und haben es auch auf uns übertragen. Und es war nicht alles in Ordnung gewesen, wie es gegangen ist. Und, aber eben, ich embrace das heute. Ich musste das zuerst facen mit 40, als ich Mutter geworden bin. Hey, was ist passiert? Und dann ist alles wie eine Lawine gekommen. Dann ist auch das Burnout gekommen. Und ich gemerkt habe, jetzt geht es bei mir als Eingemachte. Jetzt merke ich es.
Dort sind Grenzen gekommen.
Dort sind Grenzen gekommen, wo ich gemerkt habe, du kannst nicht immer mehr alles retten. Und alle retten. Und für alle da sein. Und für alle gut zu tun, immer noch mehr. Du musst mal schauen, was sind deine Bedürfnisse.
Also das war in der Zeit, wo du Mutter geworden bist.
Ja, ja.
Und was... Also magst du dir ein bisschen erzählen, an welchem Punkt in deinem Leben quasi gewesen bist, wo du wie gemerkt hast, jetzt geht es wie nicht mehr so weiter? Also du bist Mutter geworden, du bist berufstätig gewesen auch.
Ja, dann haben wir ja das Ellenbell, das Restaurant, gehabt. Und das ist ja wirklich, also von Tag 1 an ist das voll gewesen und mir komplett überfordert, oder? Weil es waren 140 Plätze gewesen und es war so viel los gewesen und einfach mit dem haben wir so nicht gerechnet. Aber es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann sind wir eigentlich immer wie 3 Schritte hinterher gewesen bei allem. Und wir haben mega viel geschafft. Und ich habe ja nie gedacht, dass ich Mutter werde, weil es geheißen hat, Frau Erischik, ihr könnt kein Kind bekommen. Oder? Jetzt Mitte 30 so geheißen. Für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe mit dem nicht mehr gerechnet. Also habe ich alles aufs Baby-Restaurant gesetzt, Ellenbell.
Dann bin ich aber doch schwanger geworden aus dem Nichts. Fast 40. Und dann habe ich gemerkt, oh oh, mein Körper will wie nicht. Ich habe während der Schwangerschaft Blutung bekommen, habe plötzlich nicht mehr ins Restaurant gehen und dachte, hey, was will mir mein Körper sagen? Der hat doch jetzt super immer zusammengehabt alles, oder? Der hat geschuftet gemacht, hier. Ich habe keine Grenzen gekannt. Und plötzlich habe ich Grenzen gesetzt über, mit diesen Blutungen. Nach der Schwangerschaft bin ich recht viel gelegen, also wirklich gelegen und habe von daheim aus geschafft wie eine Verrückte. Und dann mit der Geburt ist es richtig losgegangen. Und dann habe ich gewusst, hey, irgendetwas stimmt nicht. Ich habe mega viele Entzündungen immer gehabt, bin immer wieder auf dem Notfall gelegen. Und das ist wirklich so, nach eineinhalb Jahren auf dem Notfall immer wieder so im 2-Monats-Takt. Einmal hatte ich Nierenbeckenentzündung gehabt, dann wieder eine Stirnhöhlenentzündung. Es ist immer wieder etwas Neues gekommen. Und dann sind wir so am 1 am Morgen mit der Kleinen so auf dem Notfall wieder gesehen. Ich, mein Mann. Wir sind nicht verheiratet, aber ich sage mein Mann, weil der Ehe. Aber auf jeden Fall war es so, dass wir dort mit der Kleinen so waren. Ich habe gebrüllt und dann sagte ich so, hey Elif, wie lange willst du das noch weitermachen? Hörst du deinen Körper nicht? Hörst du die Signale eigentlich nicht, die da sind? Oder? Und ich war dann so dort mit der Kleinen und dachte, ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht, was los ist. Mein Körper hat nie gestreckt, nie. Und jetzt, es hört nicht mehr auf. Und ich bin dann zusammengebrochen dort. Und dort habe ich auch gewusst, jetzt muss ich in Therapie. Jetzt muss ich mal anschauen, jetzt muss ich facen. Und schauen, was eigentlich rum ist. Und dort habe ich alles aufarbeitet. Und das ist jetzt 8 Jahre her. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Und es war das Beste, dass wir aus Sanierungsgründen das Restaurant damals schliessen mussten. Weil so habe ich gewusst, hey, zurück auf Feld 1. Mal schauen, was ist. Und dann habe ich den Roadtrip gemacht in die Länder meiner Eltern. Um zu schauen, wo komme ich her. Was ist dort passiert? Was ist los? Und dann habe ich das gefasst. Und das hat viel mit Aufarbeitung zu tun gehabt von der ganzen Familiengeschichte. Unsere eigene, die von unseren Ahninnen auch. Und da ist halt vieles rausgekommen. Und auch vieles, was ich gemerkt habe, ist gar nicht nur mein Schmerz. Der Schmerz liegt in unserer Familie seit Jahrhunderten auch. Oder? Und ich habe nicht gewusst, wohin damit. Und ich habe gemeint, ich sei normal. Respektive so viel zu heben, so viel Bau in der Luft, die ganze Zeit zu heben, sei normal.
So, und ich sind ja vorher eingestiegen, auch mit dem, was du jetzt da auch schilderst. Also ja. Die Gleichzeitigkeit, oder? Eigentlich eine wahnsinnige Freude an dem, wo du gestemmt hast damals. Voll. Oder wahrscheinlich gewisse Teile auch immer noch. Mhm. Dass die Lust auf die Projekte und auf das Schaffen und gleichzeitig zu spüren, hey, eben, es gibt Grenzen, es gibt Schmerz, es gibt Themen, wo man auch muss bei sich selber also sich Zeit verschaffen muss, um die anzuschauen. Zeit. Und wenn du jetzt so von damals zu heute gehst, oder? Was hat sich jetzt verändert für dich? Weißt, wenn du sagst, das ist jetzt 8 Jahre her. Mhm. Wie schaust du jetzt von heute auf den zurück? Was ist jetzt anders? Oder auch, wieso, oder auch wenn man so geht, Zeit, aber wie ist jetzt das Jahr gewesen, oder 12 Monate gehen rasend schnell vorbei, so für mich, ja, ist das für dich, oder ist das für dich auch so gewesen damals und jetzt, oder hat das jetzt mit dieser vielen Arbeit sich irgendwie verändert? So.
Also weißt, du hörst mir ja raus, ich bin immer noch wahnsinnig fasziniert von Projekten, Sachen machen, Sachen erfinden, ausprobieren, aber nicht mehr zu jedem Preis. Ich sage immer, ich hatte zwei Leben gehabt, das vor 40 und das nach 40. Und es ist wie ein Erwachen. Also Oprah Winfrey sagt immer the Awakening. Und es war ja wirklich so, in den ersten 40 Jahren bin ich getrieben. Also ich bin von Projekt zu Projekt wie so auf dem Floss, dann bin ich da und dann bin ich dort und dann ist die nächste Möglichkeit gekommen, die sich aufgetan hat. Und ich bin immer drauf gesprungen und es hat Spass gemacht, es war gut gewesen. Aber eben ohne mal eine Pause zu machen. Und jetzt, ab 40, nachdem ich den Zusammenbruch hatte eigentlich, und auch mir meiner selbst viel bewusster geworden bin, also Selbstbewusstsein hat sich bei mir verändert. Vorher war ich selbstbewusst, dass ich gefunden habe, ich kann alles. Also du, gib es zu mir, ich probiere es aus. Das hat sich verändert. Ich habe immer zwar noch das Gefühl, dass ich, hey, let's do it, machen wir es. Aber ich bin mir meiner selbst bewusst, wo kann ich jetzt Grenzen setzen, wo muss ich Grenzen setzen.
Aber wie spürst du es?
Also, auch wieder Intuition, auch wieder Bauchgefühl. Ich merke sofort, wenn es sich bei mir von da von beim Haus, weißt du, ein bisschen zusammenziehen und das ist too much. Ich weiss es im gleichen Moment, wenn ich etwas zusage, weiss ich, das ist nicht gut, los auf dich. Und früher habe ich auch auf mich gelost, aber jetzt wirklich ohne Wenn und Aber. Und ich merke auch, wie wenn ich es nicht kann und dass ich mit jemandem rede und mich auch mit diesen Menschen so austausche. Weil früher habe ich gesagt, hey, ich bin stark, ich bin nicht schwach, ich kann das haben. Und habe mich wirklich einfach wie komplett aufgegeben. Einfach, Hauptsache, das Baby hat funktioniert. Und das mache ich nicht mehr. Ich habe nicht mehr alles. Und das ist ein riesiger Unterschied, dass ich mit dem so viel klarer bin, bewusster bin und mir auch zugestehe, du darfst jetzt einfach einmal verletzlich und schwach sein. Und es ist keine Schande, es ist nicht zum Schämen. Und das ist aber etwas, was du zuerst musst, wie für dich mal anschauen und annehmen. Und gerade wenn du so ein Kind warst, wo die ganze Familie zusammengehabt hat. Also, symbolisch gesehen, oder? Weil das war ein Überlebensmechanismus, wo ich das Gefühl hatte, wenn du das nicht zusammenhabst, dann stirbst.
Also ich kenne das ja auch sehr gut, oder? Ich bin ja auch sehr so aufgewachsen und dann sehr, sehr früh haben wir viel, viel Verantwortung übernehmen. Also es holt mich alles wahnsinnig ab, was du sagst. Und gleichzeitig denke ich, viele, die zuhören, kennen das Gefühl von, ich bin in einem Überlebensmodus und wissen aber zum Teil einfach fast nicht, wie aussteigen.
Ist es nicht auch so, dass noch viel mehr das Gefühl kennen, das Delif am Anfang beschrieben hat, wie das ist, das, was ich so oft beobachte, ist das Gefühl von, das kann mir nicht passieren. Mhm. Und ich danke dir ganz fest, Elif, dass du mich berührt sehr, dass du das teilst mit uns, weil ich glaube, wir müssen das viel, viel mehr teilen, wie wir Menschen, oder ich sage, wir haben einen seltsamen eine seltsame Einschätzung von unserem eigenen Energietank. Wir sind weniger fürsorglich mit ihm als mit dem Autotank. Man würde kein Mensch, wenn der irgendwie piept, würde noch auf Genua fahren. Wie jeder weiss, der Karren liegt man ab. Und wir haben so ein gesellschaftliches Bild von, geht schon an und mir passiert das nicht, weil ich bin leistungsfähig, ich brenne nicht aus und das ist ein Thema, wo ich jetzt in meiner Arbeit sehr viel immer wieder versuche, sichtbar zu machen. Und ich glaube, wir brauchen auch genau Vorbilder, jetzt auch wie du, wo mehr noch über das redet.
Ja.
Mir ist es auch immer wieder wichtig. Und eben auch dann darüber zu reden, dass ja der Körper eigentlich eine wahnsinnige Weisheit in sich trägt.
Absolut.
Und dass, wenn er merkt, der Energietank ist in der Reserve, dann fängt er an, Signal zu senden, eben das Piepen kommt und das kommt oft fein und irgendwann wird es lauter. Und ich finde es so wichtig, dass wir einfach so auch sagen, uns allen kann es passieren, dass das Piepen lauter wird.
Ja.
Und dass es eben dann nicht ein Zeichen ist, wie für viele das noch ist, von Schwäche. Und ich glaube, eben darum habe ich jetzt nicht eingehakt, dass dort es eben anfängt, weil dass sie dann erkennen, dass sie im Überlebensmodus sind. Das braucht eben schon das, was Elif so schön vorher ausgedeutscht hat über das Selbstbewusstsein, nämlich mit sich in Kontakt sein und überhaupt spüren, wie geht es mir eigentlich? Ja. Und das braucht ja schon mal das Bewusstsein. Aber ganz viele Leute, es ist so ein Automatismus, der Überlebensmodus, dass es du gar nicht bemerkst. Weißt du, was ich meine, Mara?
Ja, aber ich glaube, es gibt schon, also in meinem Umfeld gibt es auch viele Frauen, die sich dem schon bewusst sind und die auch schon viel Arbeit gemacht haben. Und die dann, oder ich kenne es im Fall auch wirklich von mir, dass ich ja dann merke, hey, ich bin nur noch wie so in einem Überlebensmodus. Und ich stimme völlig zu dem, was du sagst, oder? Dass natürlich dass es auch oft noch nicht erkannt wird, absolut, völlig. Und gleichzeitig frage ich mich eben auch, wie findet man raus, also aus dem
ob man es spürt oder
nicht, oder? Weil manchmal ist es ja dann wirklich wie so ein Taumel.
Ja.
Also, stehst auf, hast drei Kinder, musst jetzt irgendwie an das Schulgespräch, dann musst du arbeiten, dann musst du noch das, Mental Load, Oder auch sogar sehr junge Frauen um mich herum oder auch kinderlose Frauen, die wie so in dem System nur noch taumelt und wie nie den Notausstieg findet. Ja. Und der einzige Notausstieg ist der Zusammenbruch. Und ich würde so oft gerne sagen, hey, steig aus, steig aus. Mm. Und ich kann jetzt als Freundin, sagen wir mal, gar nichts machen. Und mich würde wie interessieren, vielleicht haben ihr auch beide da Antworten oder so ihre Arbeit. Was kann man denn machen vorher, damit man gar nicht zusammenbricht? Oder wenn jetzt jemand zulässt, Ende Jahr, nach Weihnachten, vor Silvester, und man denkt so, hey, ich will anders ins neue Jahr starten und ich will wie nicht mehr in dem Erschöpfungszustand, in dem Überlebensmodus oder auch in dem Druck sein von ich muss, ich muss, ich muss. Was können wir machen?
Hey, also ich habe ja bei meinen Coachings immer so wie zwei Arten von Menschen. Die einen, die nicht wissen, dass das da ist. Also die wissen sehr wohl, dass sie in diesem Strudel drin sind. Die aber klar sagen, ich kann dort nicht raus. Wenn ich nur ein Füßchen aus dem Hamsterrad raushebe, bricht mir das Hamsterrad komplett zusammen. Und das ist viel, viel schlimmer. Viel, viel, viel schlimmer. Also bleibst du drinnen. Und die bleiben dort drinnen, bis sie wirklich an die Wand wirklich knallen. Zack. Oder die haben keinen anderen Ausweg. Sie müssen krank werden, irgendwas muss zusammenbrechen. So. Und ich merke, dass sie die Menschen, die diesen Weg wollen, und nur der kann gehen. Und das muss ich manchmal dann auch wie akzeptieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist im Coaching. Aber manchmal merke ich, da können wir noch so viel dran arbeiten. Es gibt nur den Weg für die Person. Aber der begleitet auf eine Art, oder? Dann gibt es aber die anderen, die sagen, nein, ich will jetzt schon etwas machen. Und die haben vielleicht auch schon viel andere Arbeit mit sich selber geleistet. Wo, ich sage immer, man muss das Biest von vielen Seiten attackieren oder umarmen. Vielleicht musst du in eine Therapie gehen. Vielleicht machst du dann mehr Sport. Vielleicht gehst du Yoga machen. Vielleicht gehst du irgendetwas mit Breathwork machen. Was auch immer. Aber du musst von vielen Seiten die mal durchleuchten. Also durchleuchten. Einfach die warnen. Wo bin ich da? Mit den Eltern mal reden, mal da schauen, was gibt es alles, oder?
Und wenn ich jetzt sage, ja, aber ich bin ja so, ich habe so viele Termine, so viel Mental Load, ich kann gar nichts machen. Ja, ich kann gar nicht noch mehr machen.
Ich weiss, was aber, mache ich denn? Ja, aber da gibt's noch, das heisst für mich auch, du bist nicht Prio 1 für dich. Mhm. Und dort müssen wir ansetzen. Das ist ja der Punkt, dass du dir das nicht wie wert bist oder... Ich meine, das ist nicht böse. Ich war ja selber die, wo mir damals auf die Stirn schreiben konnte, Elif, hör jetzt auf. Oder? Hör auf, du bist im Stress. Und ich habe es genau gewusst. Und ich habe mir nochmal gedacht, ja, geh jetzt du wieder und ich mache jetzt mein Ding weiter. Oder? Es ist schwierig. Ich habe mich nicht als Prio 1 gesehen. Das ist ein sehr bewusster Entscheid, wo ich nicht kann immer herbeiführen kann. Auch nicht als Coach. Das ist wie wenn man jemandem sagt, geh in eine Therapie, wenn die Person das nicht selber will, ist es wahnsinnig schwierig. Oder? Das heisst, du musst, wenn du so einen riesen Mental Load hast, kann ich immer noch mal sagen, versuch dir Auszeiten zu nehmen. Wenn es jetzt nicht schafft, das ist schon das, was ich ja gerade jetzt mache mit MeLife, das ist Breathwork and Female Force, das ich zusammen mit Melina und Maria Rosshardt mache, wo wir sagen, wenn du keine Möglichkeit hast, weißt, lange Sachen zu machen, wo du in eine Oase gehst, in ein Retreat, was auch immer, dann musst du dir kleine Me-Times sozusagen wie kreieren. Die kleinsten, wo es geht, das ist schon mal ein Anfang. Das ist schon mal etwas, oder? Du sagst, hey, es klingt für mich noch, das spricht mich jetzt noch an. Ja, ich höre das Klopfen von innen. Ich spüre kleine Signale im Körper. Ich weiss aber noch nicht weiter. Dann sagen wir, komm für eine kleine Auszeit. Lernen wir zusammen schnaufen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel etwas, was ich dann weitergebe. Komm wieder zu dir, zu deinem Atem zurück, dass man dich spürst, oder?
Und das holt mich gerade mega ab, das mit den kleinen Punkten. Weil, genau, und ich habe letzte, da kommt mir das noch in den Sinn, ich glaube, es war im Buch gewesen, «Radikale Selbstfürsorge». Bin aber nicht sicher, ob es das ist. Oder was mir ja immer machen, ist von dem Ausdenken, einerseits, was für die anderen gut ist, also egal, ob jetzt Partnerschaft oder Kind oder Eltern, egal, und was gibt uns Geld, oder? Das sind die zwei. Und so planen wir unseren Kalender voll.
Ja.
Und klar, also wir reden, also man muss sein Grundeinkommen erwirtschaften.
Ja.
Und ich meine, und dann ist das Problem natürlich auch systemisch, wenn die Löhne so tief sind, dass man so viel muss arbeiten muss. Aber gleich habe ich dort gelesen, eben, eine Strategie kann auch sein, dass man im Kalender zuerst Treffen mit Freundinnen eintragen oder zuerst irgendwo eine Stunde pro Woche für sich. Nur eine. Egal, vielleicht schlafst du dann auch nur oder liegst irgendwo in der Küche am Boden. Ist gleich. Mhm. Und erst dann alle anderen Termine. Und deshalb für mich ist das so ein Mini-Hack gewesen, der mir mega geholfen hat.
Ja.
Weil eben im Moment, jetzt bei mir wäre es jetzt nicht möglich, auch wenn ich auch die schönen Orte besuchen das Jahr, aber jetzt im November oder dort, also muss ich froh sein, jede Minute, wo irgendwie.
Ja.
Und genau, also ich finde, das im Alltag irgendwo unterbringen, das holt mich sehr ab.
Ja. Ich glaube, oder was es ja bedingt, ist eben das erste Mal noch das Bewusstsein. Oder? Also ich unterstütze alles, das, was Elif sagt, aber das Bewusstsein, dass eben der Energietank nicht unendlich ist. Und nachher geht es ja darum, dass ich wie anfange zu schauen, okay, wie fühle ich denn den Tank wieder? Und was ist es? Also was lehrt er mir? Und was füllt er? Und dort dann in dem Sinn einen realistischen Umgang zu finden, weil wir haben ja, ich habe das auch schon gesagt, ich bin grosser Fan von diesen Micro-Habits, von diesen kleinen Gewohnheitsveränderungen, weil die grossen Ansprüche, gerade von Entstressung, führt auch wieder zu mehr Stress. Also das heisst, wir haben häufig in der Stressprävention, also wo ich arbeite, haben wir das Problem, dass wir Leute haben, die irgendwie an Workshops oder so, oder Leute sagen, ihr müsst irgendwie, weiss doch auch nicht, jeden Tag 2 Stunden Yoga machen und es passt dann nicht in den Alltag ein. Und das, was vorne Elif oder jetzt auch du erzählt hast, ist eigentlich genau das. Oder ich schaue, was ist denn möglich in meinem Alltag inne, wo eben dann nicht zur Überforderung führt und auch wieder zu Stress.
Absolut.
Genau. Und was auch noch ist, ist, dass sich selbst bewusst sein bedingt ja im Selbstkontakt sein mit sich. Mm. Und dort hast du etwas vorne Schönes angesprochen, wo ich glaube, wo wichtig ist zum Betonen, ist, manchmal ist Raum vor Bedürfnis. Also es bedeutet, wenn ich merke, ich habe mich irgendwo verloren, dass ich eben nicht mehr spüre, wie komme ich aus dem Überlebensmodus raus. Dann nachher geht es wiederum, dass ich, bevor ich den Anspruch an mich stelle, dass ich mir selber bewusst werde, zuerst einmal irgendwo einen Mini-Raum öffnen. Und dann eben kann man zu der Elif atmen. Aber ich sage auch da, manchmal ist nicht einmal das möglich. Und dann sage ich, mach einen kleinen Check-in mit dir selber. Mhm. Leg dir mal die Hand auf die Brust oder einen auf den Bauch und mach einfach mal kurz die Augen zu, atme ein und aus und stell dir mal die Frage, wie geht es mir gerade? Und wie voll ist der Energietank? Also mach einen Check-in und dann bist du in Kontakt mit dir und dann ist es auch eher möglich aus dem Überlebensmodus, wie es braucht die Ebene von Reflexion und sich überhaupt bewusst werden, weil Stress macht auch süchtig und es löst einen Automatismus aus.
Absolut, oder? Also wir sind süchtig nach den Kicks eigentlich.
Mir ist noch ganz kurz etwas auch noch wichtig, wo man so, also das ist mir jetzt in der aktivistischen Arbeit zum Beispiel einfach oft auch begegnet. Es ist auch ein wahnsinnig feministisches Thema. Also, weil der ganze Stress und was ihr jetzt hoffentlich noch ausführt, eben was das auch mit unserem Körper macht und die Sucht nach dem Stress, oder? Ist aber auch künstlich. Also, das heisst, das ist
das ist Feminismus, ich muss mich abziehen mal wieder.
Hast du warm? ich meine, in dem System, wo wir leben, ist das ja mega nützlich, wenn wir so funktionieren und wenn wir süchtig werden nach dem Stress und möglichst viel Care-Arbeit machen und möglichst viel am Staat abnehmen und möglichst viel Lohnarbeit machen und in dem kapitalistischen System total viel kaufen von dem Geld, das wir dann erwirtschaftet haben, oder eben wieder etwas kaufen, das es irgendwie kompensiert. Und ich finde dort auch immer wieder so wichtig, der Frau oder der Mensch einfach auch zu sagen, hey, rasten ist im Fall auch eine Art von feministischem Akt. Also, so, wenn du eigentlich für Gleichberechtigung bist und wenn du für gleiche Löhne bist und wenn du für Rechte von queeren Menschen bist und so weiter, dann bist du eigentlich auch dafür, dass wir uns zusammen nicht mehr so krass dem System hingeben, das uns so auslebt, ja, dass es mir ja auch uns selber einen Raub macht.
Ja, es ist oder? Ein absoluter Raub, den wir uns betreiben.
Genau, und ich finde es immer wichtig, dann auch zu sagen, es ist wirklich nicht für alle möglich. Also, wo mein Kind auf die Welt kam, und wir sind in den Abklärungen gewesen, und es hat eine Behinderung und du musst in die MRIs, dann kannst du nicht sagen, ja, ich steige jetzt da aus. Aber vielleicht gibt es ja dann gleich eine Freundin oder eben den Partner, wo man mehr in, oder Partnerin, wo man mehr in die Verantwortung muss nehmen, weil ich muss jetzt rasten und das ist mein, mein Recht und ich brauche das. Oder? Aber jetzt überlasse ich euch wieder in den Kontext auch vom Körper. Ich find's mega, weil der Zusammenhang finde ich auch so interessant. Oder? Das Verstehen von was im Körper passiert, aber auch was das System mit uns macht.
Also ich sage auch immer so, Me-Time sich zu nehmen, ist kein Luxus. Mhm. Wirklich nicht. Und es ist auch nicht irgendwie so ein bisschen, ah, jetzt ist es ein bisschen ein Frauenthema oder weißt, irgendwie so, ja, man tut sich etwas Gutes. So. Nein, es ist, wie du sagst, es ist für mich genauso ein politischer Akt. Und irgendwo müssen wir anfangen, wenn das System noch nicht parat ist oder wenn wir es noch nicht so können, zu unseren Gunsten wie verändern, dann müssen wir aber irgendetwas machen, wo wir eben in das Bewusstsein von uns selber hineinkommen und dort anfangen, oder, wenn es nicht Angst geht. Und im für mich ist ganz klar, ich will meiner Tochter etwas anderes vorleben. Weil wenn ich das nicht mache, macht sie genau das Gleiche weiter. Und wenn ich das nicht mache, werden unsere Söhne das genauso sehen, ah ja, Mama, die macht alles, die, weißt, das ist normal, oder? Und das verändert sich auch nicht, das muss sich schon im Kleinen, in den Köpfen anfangen verändern. Und darum sage ich auch immer, vielleicht kann ich nicht politisch gross da aussen wahnsinnig viel bewegen, weil ich bin ja nicht der... wie soll ich sagen, der politische Mensch, der auf die Straße geht und laut ist, ich bin nicht der Typ. Ich bin eher die, die wirklich so zurückhaltend einfach in meinem Umfeld mega viel von verändern oder vorleben, vor allem vorleben. Dass ich finde, so, oh, die macht das so, ja, dann, das sieht noch gut aus, das mache ich vielleicht auch. Oder? Und ich finde es wichtig, dass meine Tochter sieht, ich tue mich nicht um jeden Preis aufgeben oder irgendwie alles hinwerfen. Weder für sie noch für andere, sondern ich tue mir Sorge haben. Das ist wichtig, dass ich gesund bin. Und das ist mir wahnsinnig wichtig. Genauso, ich habe keinen Sohn, aber wenn ich einen Sohn hätte, wäre es für mich wichtig, dass der sieht, Frauen sind nicht einfach da, damit wir einfach mit dem geschlossenen Mund alles machen, was verlangt wird. Nein, die braucht ihre Zeit. Es ist zum Auftanken da, wie du so schön gesagt hast. Das braucht es. Und das ist für mich ein politischer Akt, dass wir von klein auf denen das wie einpflanzen. Das ist mir ganz wichtig. Und darum sage ich immer, jeder macht in seinem Bereich, was er kann. Und in meinem Bereich mache ich das, dass ich mein ganzes Umfeld wirklich so versuche, mit dem anzustecken. Und das Lustige ist auch, meine Mutter hat, wo sie gesehen hat, dass ich meine Tochter ganz anders erziehe als sie damals. Sie war im System drin. Und dann hat sie gesagt, ja, das kannst du doch nicht. Und dann verdienst du viel weniger, wenn du das und das machst oder so viel für die Tochter da bist oder dieses oder jenes. Dann habe ich gesagt, ich mache es auf meine Art. Und jetzt schaut sie mir zu, seit bald 10 Jahren. Und ich merke, wie sie sich davon wie verändern. Die Ängste, die sie hatte, mir übertragen hat, hey, das musst du doch machen als Frau, das musst du, das, merkt sie, Delif macht es ganz anders und irgendwie funktioniert das irgendwie auch. Und es ist etwas, wo man, wie wenn man zuschaut, viel mehr kann schnaufen. Sie kann sogar mehr schnaufen, wenn sie mir zuschaut. Oder? Und das finde ich schön. Wir müssen Sachen vorleben. Und wenn das System noch nicht parat ist, müssen wir bei uns anfangen. Und da gibt es so tolle Frauen wie dir zwei. Und die gehen, ihr seid laut, ihr seid draussen. Das braucht es eben auch. Es braucht es von allen Seiten wieder, wo wir das Biest wie angehen. Oder? Und am Ende können wir es dann umarmen, das Biest. Also.
Love it.
Mm-hmm.
Ja. Was ich einfach auch bei dir so rausgehöre, ist ja, wenn wir schauen, was ist es denn, wo die meisten Menschen, jetzt abgesehen von Privilegien natürlich, ich schätze es übrigens so fest, Mara, dass du dort immer wieder hingehst, weil es auch wichtig ist, wenn man über Stress und Belastung redet, dass man auch sagt, Me-Time ist ein Privileg.
Ja.
Und nicht alle Menschen haben das. Und ich finde es wirklich, ich danke dir so fest, vielleicht auch zum Jahresende, Mara, für deine wahnsinnige, achtsame Art und Weise. Ich bin so froh um das. Und in dem Innen oder sich immer wieder, also ich finde es so wichtig, oder wie du jetzt so gesagt hast, eben das Biest von mehreren Ebenen angehen. Und dann auch wie merken, okay, manchmal ist auch das Biest, das man in sich trägt, die Angst.
Ja.
Und ich habe immer wieder so das Gefühl, das gilt für mein Leben, aber auch für viele Leben, wo ich manchmal ein Stückchen begleiten darf auf dem Weg, dass manchmal so eine wahnsinnige Herausforderung ist, immer wieder so zwischen dieser Polarität von Angst und Vertrauen.
Mm.
Und irgendwo höre ich bei dir raus, dass du viel Vertrauen hast.
Ja.
Magst du uns dort noch ein bisschen mitnehmen?
Mm. Ich glaube, ich meine, das sagen ja viele Psychologen, wenn du als Kind nicht viel Vertrauen mitbekommen hast, oder, wird das immer dein Thema sein in deinem Leben. Aber es muss nicht genau dort bleiben, wo es ist. Und man kann etwas machen. Und ich glaube eben, wenn du schon von Angst redest, wenn ich die Angst nicht wegdränge, nicht unterdrücke, sondern mir sage, hey, es tut mir ja eh, weisst wie, einnehmen, diese Angst, ob ich sie unterdrückt habe oder nicht, dann kann ich sie gerade so gut eben facen. Das ist wirklich meine Philosophie. Wenn du das Monster oder das Biest halt einfach anschaust, wie es ist, da braucht es viel Energie. Aber es braucht fast noch mehr Energie, das Teil unterzudrücken.
Ich sage immer, Monster, die werden kleiner, wenn man es facet.
Absolut, absolut. Und wenn du, vielleicht kannst du es am Anfang noch nicht fest, aber ich kann auch wirklich nur dazu einladen, wenn du mit kleinen Sachen anfängst, wo du Angst hast, dann probier doch die wirklich mal ein bisschen zu facen. Und mit jedem Mal, wo du merkst, hey, das frisst dich ja nicht auf. Dann kannst du wieder ein bisschen Vertrauen aufbauen, inneres Bödeli schaffen, das du vorher nie gehabt hast. Und wenn du das mehr und mehr und mehr machst, auf die Intuition fängst du an zu hören und sagst, hey, ja, ich habe Angst und es ist im Fall okay, dass ich Angst habe. Es ist normal, dass ich Angst habe. Aber ich bin da, was so, ja, ich gehe es an. Dann kannst du einfach den Keller, den Boden von diesem Keller oder die Basis einfach langsam aufbauen. Und vielleicht hast du wieder mega Schiss und hast etwas weggedacht, ist auch okay. Ich sage immer, everything is allowed. Mach es in deinem Tempo. Aber wenn du immer wieder mal etwas machst, dann kannst du viel mehr Vertrauen in dich selber aufbauen.
Was habt ihr? Darf ich noch etwas fragen zu der Angst?
Unbedingt.
Ich würde gerne eine kurze Runde machen, was wir dieses Jahr gemacht haben mit der Angst zusammen. Oder? Ich liebe ja das Bild, das du da gerade geschaffen hast. Oder eben auch wirklich die Angst an Bord nehmen, an der Hand nehmen.
Ja.
Mit ihrer eben.
Es geht uns ja auch nicht gleich. Wir sitzen ja im gleichen Boot.
Und wir brauchen sie ja auch, weil ohne Angst wäre auch nicht gut. Aber ich fände es auch schön, wenn wir kurze Runde, weil eben ich Symboliker will, Jahresende, was euch Angst gemacht habt und wo ihr gleich gemacht habt. Also wie ich mache das ja, also ich glaube, so wie irgendetwas habe ich in mir rein, ich tue mich ja immer wieder selber challengen. Also ich mache Sachen, die ich noch nie gemacht habe.
Das ist auch übrigens eine gute Methode. Machen Sachen, geht aus dem Tellerrand
raus. Ich bin zum Beispiel dieses Jahr angefragt worden von jemandem, den ich nicht gekannt habe, von einem Paar, ob ich sie verheiraten würde. Und ich meine, ich liebe ja die Liebe. Ich bin ja Romantikerin. Und dann habe ich gefunden, okay, ich habe auch Respekt davon, weil ich habe das noch nie gemacht und es ist auch wichtig, ein wichtiger Tag für die zwei. Und ich bin wirklich nervös gewesen, und ein bisschen Angst gehabt.
Das kann ich völlig nachvollziehen.
Aber ich habe es gemacht und es war so schön gewesen.
Yay. Ja, es gibt Studien zur Glücksforschung, also es gibt Glücksforschung, so Studien zu Glück. Und dort ist ja eben etwas, dass wenn man immer wieder mal etwas Neues ausprobiert, macht das glücklich. Und das sind im Fall mega simple Sachen. Einfach einen anderen Arbeitsweg fahren mit dem Velo, mal etwas anderes essen, etwas anderes kochen, irgendwie, ich weiß doch nicht.
Einfach mal, auf der Box. Irgendwas.
Ja, voll, da werden neue Synapsen gebildet, oder? Mhm. Und das macht mega glücklich auch, oder?
Mara, was hast du gemacht, wo du Angst gehabt hast?
Also ja, ich finde das im Fall mega spannende Frage, merci für das. Und ich nehme jetzt einfach auch das zum Anlass, um dir Danke sagen zum Jahresende, Sarah. Weil ich zitiere dich ja andauernd, gell?
Ich in meinem auch. Umfeld.
Und ich lerne sehr viel von dir und jetzt auch in dieser Ausgabe von dir, Elif, auch wieder über Gefühle. Und ich bin ja auch so aufgewachsen, dass man mir immer gesagt hat, ich sehe so ein Gefühl, du bist, meine Oma, oder Hochdeutsch-Rätzi, hat immer gesagt, du bist so ein sensibles Kind, immer diese Gefühle und so.
Oh.
Und ja, also sie ist sehr hart. Also ich dachte ja, ich bin immer Matriarchat aufgewachsen oder nicht immer Patriarchat.
Spannend.
Aber also so ist gut gsi mit Gefühlen. Will mir jetzt auch nicht ins Detail. Aber genau, ich lerne sehr viel über Gefühle und dass ja eigentlich all diese Gefühle gut sind. Und dass oft man ja auch eben, oder auch als Kind gehört hat, ja, nein, du musst keine Angst haben und so. Aber Angst ist eigentlich eben häufig auch etwas sehr, also kann etwas sehr produktiv sein. Und ich habe andauernd Angst. Also ich habe also jede Nacht immer noch Angst, dass meine Tochter gleich einen epileptischen Anfall haben könnte, weil alle ein Kind mit ihrer Diagnose eine Epilepsie haben. Oder,
ich teile die Angst mit dir.
Ja, oder weißt du, ich habe wirklich Todesangst vor Höhe. Und in ein Flugzeug steigen, auf einen Berg auf mit einer Seilbahn, ist für mich das Grauenhafteste. Und eigentlich auch auf eine Bühne.
Ja, das hast du mal gesagt.
Also das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Oder? Es ist so wirklich, jedes Mal, bevor ich irgendwo moderiere, denke ich so, spinnt dir eigentlich so? wer ist jemals auf die Idee gekommen, das zu machen? Und ich mache es dann. Und während dem auf der Bühne sein, finde ich es grossartig. Und zwar vor allem, weil ich die Energie spüre, also die Energie vom Gespräch und die Energie im Raum vom Publikum. Und dann nachher, wenn ich von der Bühne gehe, habe ich auch immer Todesangst.
Sicher?
Ja, weil dann gehst du ja raus und wer kommt jetzt auf dich zu und oh, habe ich alles gesagt, was ich wollte sagen. Und dann tue ich ja immer, da bist du ja so exponiert auf der Bühne, aber nachher bin ich total introvertiert. Dann hole ich immer mein Trinken und gehe einfach raus in eine Ecke und nur zu den Leuten, die mir mega näher sind. Also wirklich, meine Arbeit ist prägt von Angst.
Ja.
Aber es gibt mir auch mega viel im Selbstwert, dass ich es mache. Und ich gehe aber auch nicht mehr dort an, wo, eben wie ihr auch gesagt habt, wo intuitiv dann ich spüre, es ist nicht gut. Und vor dem habe ich auch Angst, dass es mir nachher nicht gut geht, wegen dem. Und darum mache ich das auch nicht mehr. Also ich mache nur dort, wo die Angst sich eben so ein bisschen als Challenge oder als einfach Teil des Prozesses anfühlt. So.
Da bist du auch deiner selbst wie bewusster, oder? Wo du genau weißt, hey, so wie kann ich gehen, das mache ich und das tut mir noch gut, die Challenge, auch wenn sie bedrohlich wirkt. Aber das kann ich und das will ich. Und das heisst, das hat eben auch sehr viel mit dem zu tun, dass du kannst sagen, das sind meine Grenzen, so weit will ich jetzt gehen. Und es ist okay. Es ist auch okay, wenn ich Angst habe. Und das ist eigentlich die beste Auflösung vom Ganzen. Oder?
Und ich würde das auch gerne mit rausgeben, oder? Also es ist okay, Angst zu haben. Oder? Es ist okay, Angst zu haben, wenn man sich trennt.
Ja.
Es ist okay, Angst zu haben, wenn man seinen Job kündigt. Oder wenn man sagt, ich arbeite jetzt wirklich nur noch 60%. Und es ist okay, Angst zu haben, dass das finanziell nicht langt. Oder? Weil ich glaube, dort haben wir uns so oft. Und
das macht unsicher auch im Fall. Also, wenn ich da schnell etwas ergänzen darf. Mir ist bewusst worden, wenn man doch den Kindern sagt, zum Beispiel, wenn sie Angst haben, und dann sagen sie, oh, aber ich habe Angst, wenn es dunkel ist, und sagen, nein, du musst keine Angst haben, es passiert nichts. Und wenn du das alles negierst und so tust, hey, die Gefühle, die du hast, die stimmen nicht, dann tust du wie so Unsicherheit in diesem Kind wie streuen, säen und dass es nachher wie immer unsicher ist und das Gefühl, ja, ich liege falsch. Mein Gefühl ist falsch. Mhm. Und das Gleiche ist auch, wenn man erwachsen ist, oder? Wenn du die Angst nicht anerkennst und sagst, ja, ich darf auch Angst haben, es ist okay, dann tust du weiterhin in deinem Unterbewusstsein dass die Unsicherheit wie verbreiten. Und sobald du das eben dann eben faces, embraces und dann, oh mein Gott, faces und embraces, dann hast du eine Möglichkeit, eine Sicherheit in dir aufzubauen. Und dann kommen wir wieder zu dem Vertrauen zurück. Dann können wir wieder Stückchen für Stückchen anerkennen, wer man ist, was da ist, was Probleme sind.
Genau, oder? Ich meine, dort ist ja das, was du geschildert hast aus deiner Kindheit, oder? Und wenn du ja von Anfang an auf dich selber eigentlich auch gestellt bist, oder deine Schwester und du, dann musst ja du lernen, in dich selber zu vertrauen.
Ja.
Und das ist ja andauernd auch mit Angst verbunden. Also es hat total den Zusammenhang. Was hat denn dir Angst gemacht das Jahr?
Hey, es hat viele Sachen gegeben. Also was mir immer am meisten Angst macht, ist so die Weltsituation. Das ist so etwas, was ich nicht greifen kann. Und
seit der Trump da ist wieder und weißt, alles mit Gaza und all dem, das sind Sachen, wo ich keine Kontrolle habe. So Zeug macht mir Angst. Und da habe ich einfach für mich lernen, ich muss mich abgrenzen hier. Ich schaue News, ich lese News, ich mache mich stark machen für wichtige Projekte, für wichtige Sachen, aber ich kann nicht die ganze Welt auf meine Schulter tragen. Und da habe ich gesagt, ich muss das wie facen, dass ich die Angst habe, geht in eine ähnliche Richtung. Und ich mache in meinem Umfeld das, was ich kann, damit ich mich nicht wie bewusstlos oder ohnmächtig fühle. Und das war für mich wichtig. Ja. Das hat sehr viel in diesem Jahr mit mir gemacht, aber auch Gutes wieder aufgebracht, oder? Wo ich sehe, die Menschen, die kämpfen auf ihre Art und Weise und ich auf meine. Und ja, das, die Angst einfach ja, anschauen und annehmen. So.
Ich glaube, du sprichst schon etwas aus, was sehr viele erleben, gerade jetzt auch in diesem Jahr erlebt haben, weil wir leider, ich merke, wir könnten ewig noch mit dir weiterschwätzen. Ich würde wahnsinnig gerne vom Thema Angst richtig in die andere Polarität, vom Vertrauen.
Ja.
Und dort würde ich gerne auch noch mal, wenn ich darf, wenn ihr dabei sind, mit euch eine Runde machen. Weil das Vertrauen, nämlich, dass es auch, ich sage immer, nicht alles kommt gut, aber das Gute ist auch immer da. Und es kommt ganz viel Gutes, das ist garantiert. Und wir haben manchmal ein bisschen eine Tendenz, und gerade wir Schweizer sind in einer Kultur, wo wir uns sehr stark in Gedanken beschneiden. Mm. Ist unrealistisch, geht eh nicht. Und ich weiss, dass das die Elif nicht macht. Und darum würde ich wahnsinnig gerne von dir noch hören, ja Elif, wenn du jetzt auf das 26 schaust, was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, dass ich genau in dem Flow, wo ich jetzt bin, kann weiter drinnen sein. Also, wie du gesagt hast, es gibt ja Privilegien, dass man zum Beispiel kann Me-Time nehmen oder dass man sich so Gedanken kann machen oder dass man kann im Bewusstsein sein. Ich wünsche mir, dass ich das weiterhin machen darf, dass ich weiterhin auch Mut und Hoffnung schenken und auch für mich selber so sagen, ich darf weiterhin wachsen und ich habe die Möglichkeit. Also gerade jemand, der in einem Kriegsgebiet aufwächst oder so, hat die Möglichkeit so nicht. Die sind ganz an einem anderen Ort und ich bin privilegiert und ich möchte es nutzen. Und ich wünsche mir, dass ich das weiterhin fürs Gute kann nutzen kann, weiterhin Menschen kann mitreissen oder weiterhin schöne Momente erleben. So wie auch jetzt, für mich ist das etwas wahnsinnig Schönes, schöne Begegnungen zu haben, schöne Gespräche, tiefe Gespräche, gute Gespräche und dass ich das weiterhin machen im nächsten Jahr und nicht irgendwo aus welchen Gründen auch immer ja, wie zurückgeworfen wird. Aber auch dann, wenn es so wäre, sage ich mir immer, auch das muss sein, auch das ist okay. Also ich das annehmen und weiterhin in diesem Gefühl drin bleiben. Das wünsche ich mir und das wünsche ich ganz vielen draussen, oder? Dass sie sagen, hey, es ist okay, wo ich jetzt bin, ich bin auf meinem Weg.
Was hilft dir am allermeisten, wenn du merkst, mal jetzt kickt Angst so fest, dass vielleicht Vertrauen ein bisschen verlierst? Was ist so eine, wahrscheinlich von sehr vielen Strategien, wie du wieder in dein so Bewusstsein vom Vertrauen findest? Wenn jetzt, weißt, vielleicht da Frauen uns zuhören, die merken, hey, das fällt mir so schwer. Oder ich erlebe manchmal auch, dass sogar das Wünschen, wie man so Angst hat, dass man wieder enttäuscht wird, wie man so Angst hat vor allem, was halt schwer ist, dass man nicht mal mehr sich getraut, mal anzuspüren, was würde ich mir eigentlich wünschen und was hilft dir?
Mir hilft es immer, wenn ich in die Verbindung gehe. Also mit anderen Menschen, mit lieben Menschen, die mich gut kennen, aber auch solche, die mich nicht gut kennen. Das hat mega grossen Wert auch, oder? Wenn man eben in Frauenzirkel geht zum Beispiel, wenn man merkt, hey, da gibt es andere, die genau gleich denken. Vielleicht geht man, weißt du, in einen Kurs. Ich war letzte Woche in einer Weiterbildung, wo ich fremde Frauen getroffen habe, keine Ahnung hatte, was läuft. Es war total schön, oder? Mit fremden Menschen sich austauschen, in eine Verbindung zu gehen. In Verbindung zu gehen mit der Familie, in Verbindung zu gehen mit dem Partner und zu sagen, hey, lass uns wieder irgendwie connecten mit dem Kind, aber dann am Ende ja mit mir in Verbindung zu gehen. Und das mache ich dann, also journalen zum Beispiel.
ich liebe das am Ende des Jahres zum Beispiel. Nochmal zurückzuschauen, haben wir so ähnliche Fragen immer auf ein Jahr hin. Wie war das Jahr gewesen? Was hat mir Angst gemacht? Was waren meine grössten Hämmer gewesen? Was waren meine grössten Erfolge gewesen? Meine persönlichen? Was habe ich gut können? Was habe ich daraus lernen? Und dass ich nachher wie so einen Rückblick mache, wo mir dann wie ein Gefühl gibt, ah, das habe ich jetzt aufräumen, das habe ich jetzt können, da reinräumen und das da, das kann ich ablegen. Ich habe es jetzt gerade mal reflektiert. Und wenn ich dann so etwas mache mit Journaling oder eben mit Gesprächen, was auch immer, dann kann ich das wie ablegen und dann kann ich ins neue Jahr gehen. Ja, was will ich denn für das neue Jahr? Oder was kann ich dafür machen mit ganz wenig? Was ist der kleinste Effort, den ich, auch wenn mental-load-mässig alles überbordet, was kann ich für mich machen, was mir Spass macht? Und wenn es mal ist, ich gehe gerne ins Kino, dann tue ich mir das eintragen, wie du sagst, hey, es gibt eine Woche gibt ein Kino oben. Oder es gibt eine Woche, was mir halt gut tut, ich gehe lesen. Oder jetzt fange ich das wieder an. Das hat mir so Spass gemacht, oder? Findet Sachen, die euch wirklich glücklich machen. Kleine Sachen, es muss nicht viel sein. Kleine. Und es gibt die kleinen Me-Times. Und dann plötzlich, ja, da kann sich, das wird ja jetzt kommt gerade die Sonne raus, oder? Da tut sich zack.
Belief also, tut sich wirklich gerade so ein bisschen erleuchten. Das ist lustig. Also die Sonne scheint dich jetzt gerade so an.
Ja. Und es ist so, du kannst mit kleinem, mit wenigem viel machen und vielleicht gehen dann kleine Wünsche in Erfüllung und plötzlich tut sich das wie schön. Immer wie vergrößern. Und auch wenn Schicksalsschläge kommen, auch wenn es schlechte Sachen gibt, das gehört zum Leben dazu. Aber mit diesen kleinen Sachen kann man es sich ein bisschen schön machen.
Belief gibt mir jetzt einen Steilpass zu meinem Coaching-Hack, Mara.
Willst du zuerst den Coaching-Hack?
Wie ist so der Steilpass? Also eigentlich hat sie ihn schon einen grossen Teil eigentlich schon gebracht. Nämlich, es ist Jahresende, das zurückschauen.
Ja.
Aufschreiben, besonders auch, was ist alles gut gewesen?
Ja.
Was habe ich geschafft? Man neigt ein bisschen dazu, immer Mangel auf uns zu schauen. Das heisst, mal aufzuschreiben, was ist...
Yeah.
Ja, was habe ich geleistet? Das war schön, die Glücksmomente auch.
Und manchmal laut aussprechen, ja. Im Fall auch gut.
Und aufschreiben und auch aufhängen. Ich habe mit den Kindern so Plakat gemacht früher. Und dann, was ich wahnsinnig schöne Übung finde, ist die Wunschsteigerung. Also das heisst, ich habe einen Wunsch. Mhm. Und nachher überlege ich mir, könnte es auch noch besser sein?
Ja.
Und was würde das noch ermöglichen? Und was wäre dann möglich?
Ja.
Hey, und geht's noch geiler? Geht's noch besser? Und wie mal so über die Schere, die wir alle haben, völlig darüber aus, bis wir dort sind, wo manchmal dann die Leute mir sagen im Workshop, ja, das ist jetzt sehr unrealistisch.
Ich rede mal zu dir. Machst du das mal mit mir?
Ja, das mache ich mega gerne.
Okay, sehr gut.
Das ist wirklich eine coole Übung. Und was würde es noch besser machen? Und was kann man als Zweite oder als Dritte machen? Kannst du auch mal Abend machen? Geht es noch geiler? Und ich frage manchmal die Leute, was wäre das Beste, was euch passieren kann, wenn ihr da rauslaufen nach dem Workshop? Und dann kommen so Sachen wie, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, meine Partnerin hat fein gekocht für mich oder so. Dann sage ich, okay, geht noch ein bisschen mehr. Also ich meine, was ist das Beste, was passieren kann? Und wenn du dort bist, oder irgendwann hast du wirklich so etwas und dann einfach mal so ein «Oh ja, das darf kommen».
Ja.
Und ja, klar kommen dann die kritischen Stimmen, bla bla bla, lass ich schwätzen. Und nachher wieder zurück und sagen, okay, wenn ich das habe, der ganz grosse Wunsch, also wirklich, geiler geht es fast nicht mehr, was kann ich, und dann sind wir wieder bei der Elif, das ganz Kleine.
Ja.
Das mini Baustelle von dem, was könnte ich wirklich realistisch jetzt umsetzen? Ganz konkret.
Absolut.
Hey, oh, darf ich schnell fragen?
Ja.
Was ist das Riesending bei dir, Sarah? Wenn du jetzt einfach, was ist das?
Also jetzt gerade?
Ja, jetzt gerade. Also weißt du, wirklich so intuitiv, du kannst dir alles wünschen, was?
Hey, schau, ich bin halt vorher, wie du gekommen bist mit der Epi, dann geht halt mein Mamaherz zu meinem Sohn.
Genau.
Und mein allergrösster Wunsch wäre, dass ich endlich ein Zuhause habe, wo mein Sohn definitiv wohnen kann. Ja. Ein sicheres Zuhause, wo ich weiss, er darf bleiben. Und wenn es noch geiler gäbe und ich es einfach dürfte malen, dann würde ich mir immer ein Zuhause wünschen mit Kühen, mit anderen Tieren, mit wo eine Wärme und eine Gemütlichkeit ausstrahlt. Ich könnte es euch
sofort ganz genau bis ins Detail beschreiben, auch wie es müsste organisiert. Also eigentlich hätte ich dann gern, würde ich eine eigene Institution können gestalten. Ja.
Und da möchte ich einhängen, weil es ist so lustig. Ich habe nicht mein skriptete Gespräch nicht. Ich habe nicht mit dieser Absicht gefragt, aber es ist ja, es wäre auch mein, also ich rede ja immer wieder von dem Haus oder von der eigenen inklusiven WG, wo irgendwann vielleicht mal da wird sein, damit auch meine Tochter so wohnen kann, wie Sarah jetzt auch beschrieben hat. Und ich sende den Wunsch ins Podcast-Universum und manifestiere, dass wir irgendwann das Haus werden haben und die eigene Institution.
Ich wünsche euch das so fest im Fall. Und wenn dir beide das gleich wünschen im Fall, wirklich dranbleiben.
Ja, unbedingt.
Und noch grösser machen, wie du sagst.
Ja, und auch immer wieder, ich mache so gerne die Übung aus dem Theater, sie heisst «Oh ja». Und fangt doch mal an in eurer Umgebung, wenn jemand einen Wunsch ausspricht, irgendeine Idee hat, etwas hat, wo er gerne möchte, macht einfach mal anstatt «Ui, ja, aber gell, also das kostet dann». Yeah. Oder «Ui, also anstatt die Share, macht doch einfach ein «Oh ja».
Und hey, genau so. Und was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, eigentlich müsste man so auf Jahresende hin, müsste man sich mit den Freundinnen treffen, zum Beispiel, oder Freunden. Und dann macht man anstatt irgendwas Gesellschaftsspiel, macht man das «Oh-ja-Ding», ja, oder? Genau. Ein Spiel. Hey, und jetzt kommst du dran. Was wünschst du dir? Und dieses.
Ich mache das amiga Workshops. Ja. Wirklich ein grosses «Oh-ja».
Aber wirklich mit den Freundinnen zusammen, oder? Machen das und steigen in das neue Jahr rein mit dem noch riesigen «Oh-ja».
Zu was können wir dir «Oh ja» zurufen. Hey. Fürs 26.
Ich glaube, zu dem, was du vorher gesagt hast, gell? Dass «Oh ja», alles soll so laufen.
Ich will eigentlich wie weitergehen. Ich will meine Breath-Workshops machen. Stand-Retreats. Überall in der ganzen Schweiz mit dem. Und auch im Ausland. Super. Ich denke immer gross.
Ja.
Und ich sage jetzt schon mal einfach «Oh ja» zu meinem Büchertipp. Weil ich finde so wichtig. Also nicht, wie es mein Büchertipp ist, sondern weil die Autorin das Buch geschrieben hat. Und auch da mega spannend, oder? Ihr habt, also die Elif hat vorher auch zum Ende vom Gespräch genau zu meinem Büchertipp hingeführt, wo du nochmal Trump-Wahl erwähnt hast und einfach, dass dir das manchmal auch Angst macht. Und Gilda Sahebi hat ein Buch geschrieben, das heisst «Verbinden statt Spalten» und das ist im Fischer Verlag erschienen. Und ich durfte eine Lesung besuchen von ihr im wunderschönen Basel. Wäre auch eine eigene Folge wert, das Wunder, eine Ode an Basel. Auf jeden Fall sagt sie auch, dass eben sehr vieles, was du jetzt auch vorher beschrieben hast, Elif, ist auch um uns herum und haben wir in dem Sinn keinen direkten Einfluss. Und müssen wir uns auch schützen oder bewusst sein, dass vieles dort drin auch eine Art künstlich passiert. Also wenn wir immer auf Social Media sind und die ganze Zeit, den ganzen Tag negative News und Videos und Leid konsumieren, dann wird in unserem Kosmos kommt das Leid dort rein, obwohl wir aktuell vielleicht das gar nicht erfahren. Und das heisst überhaupt nicht, dass wir keine Empathie haben sollen. Und das heisst natürlich, dass wir uns politisch engagieren und so weiter. Aber sie sagt auch, es geht darum, wieder in echte Verbindung gehen mit den Menschen, einander zuhören, eben Gespräche führen, vielleicht wie wir sie heute auch führen. Dass man eben auch «Oh ja» sagt, auch wenn die Person vielleicht nicht 100% auf der gleichen politischen Linie ist. Sie hat zum Beispiel gebracht wie Gendern. Also mir zum Beispiel ist Gendern mega wichtig. Ja. Aber dass ich vielleicht bei Weihnachten, Silvester, mit meinem Onkel auch am Tisch sitzen und auch immer mal «Oh ja» zu etwas sagen, auch wenn er nicht gendert.
Ja.
Und ich habe das mega... Einerseits habe ich gemerkt, es tut mich manchmal auch, weil ich tappe auch in das rein, dass ich mich über alles empöre und aufrege. Und andererseits hat es mich mega abgeholt, weil es stimmt. wir müssen uns immer wieder auf das konzentrieren, was gut ist und was wir miteinander machen können und teilen. Und dass wir miteinander das Gemeinsame suchen und nicht immer Differenz. Und,
oh ja.
Also
oh,
gilt ja. Das auch, hey, wie verbinden statt spalten und tun es dann in die Shownotes.
Eli, du kommst nach Karten. Ja. Du kannst nach Karten ziehen, wir sind gespannt.
Ich auch. Moment. Hey, ich brauche
Ich habe eine Lesebrille bestellt, Eli. Mm. Bei mir ist es so weit.
Bei mir auch. Es ist Horror. Ich sehe ihn gut.
Ich muss sie nur noch abholen, nachher habe ich sie.
Ah, wann hast du zum letzten Mal getanzt? Ich liebe Tanzen.
Mir auch.
Ich liebe Tanzen. Und mein Mann tanzt nicht gerne. Also,
so lustig. Also mit der Nora Zucker, die ja schon mal da war, auch in unserem Podcast, haben wir ja auch schon ein Tanzdate abgemacht. Du kannst ja dann auch mitkommen.
Ja, unbedingt.
Oh, komm, wir machen so ein Podcast-Gänse in einer Party.
Ja, sehr aber wenn habe ich das letzte Mal... Und ich sage euch, ich habe getanzt, wie wenn es keinen nächsten Morgen gäbe. Und zwar auf dem Bundesplatz. Das war zu dieser Zeit bei der EM. Und da hat es eine Ü60-Party auf dem Bundesplatz zu Bern gegeben. Und ich mit all den Alt-Hippies dort, wirklich so, weißt du, so, wo über... Also um die 70, 80 waren. Ich habe einfach... Zu allem tanzt von den Doors über zu Nemo, allem Möglichen. Und es war völlig egal. Also, alle haben wirklich.
Ja!
Ich tanzt, wenn niemand zuschaut. Und es war voll und so eine coole Stimmung. Und dann habe ich gesagt, weißt du, das mache ich wieder. Ü60-Party, das ist etwas vom Besten, oder?
Danke vielmals, Elisa. Es war so ein schönes und stärkendes Gespräch. Merci vielmals, bist du bei uns. Und Happy New Year.
Ich danke euch auch herzlich für die ganze Einladung und ich habe es sehr genossen mit euch. Ich liebe euch sowieso, ich höre euch immer zu. Und es war mir eine Riesenfreude, dass ich da sein durfte.
Danke vielmals, Elif. Ich glaube, euch ist auch jetzt klar geworden, wieso eben Elif die Frau ist, die Gülşah auf der Bühne erwähnt. Danke für dein Wirken. Es ist mega, mega schön, gibt es dich. Und danke euch da draussen, dass ihr da seid, dass ihr uns das ganze Jahr gehört habt, dass ihr unsere Folgen sharet, dass ihr uns Nachrichten schreibt und dass ihr ein Teil auch vom Kosmos seid, nämlich am Frauenzentralen Podcast Kosmos. Und das ist mega, mega schön. Und rutscht gut und wünscht euch etwas und sagt dazu auch, Ja.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.